Bernard Bergson ist Medienwissenschaftler und hat ein bemerkenswertes Buch mit dem Titel Zuhören, die Kunst, sich der Welt zu öffnen, geschrieben. Gerade in Zeiten der Polarisierung eine Fähigkeit, die für gesellschaftliche Transformation eine Voraussetzung ist. Warum es schmerzhaft sein kann, zuzuhören und was diese Fähigkeit mit der eigenen tiefen Geschichte zu tun hat, erfahren Sie in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries. Lieber Bernard Bergson, herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Wir beginnen, weil wir ja für die Monopol und damit ein Kunstmagazin diesen Podcast machen, immer mit der biografischen Frage: Wie sind Sie zur Kunst gekommen? Und da könnte man bei Ihnen denken, der ist ja gar nicht zur Kunst gekommen, der ist ja Medienwissenschaftler und ist also zu den Medien gekommen. Ihre Bücher tragen aber Titel und Untertitel wie Kommunikation als Lebenskunst oder die Kunst des Miteinanderredens. Und das Buch, das hier der Ausgangspunkt ist, trägt den Untertitel Die Kunst, sich der Welt zu öffnen. Also irgendeine Form von Kunst scheint bei Ihnen doch eine große Rolle zu spielen. Und insofern wäre die Frage, was ist das für eine Kunst, von der Sie sprechen, und wie sind Sie als Medienwissenschaftler zu dieser Kunst gekommen?
Es ist in dem Sinne kein ästhetisches Ereignis, im ganz klassischen Sinne. Man hat ein Bild vor sich, ein wunderbares Gedicht, ein Roman oder irgendetwas in dieser Art, sondern Kunst meint hier, wird mir selbst klar, dass ich diese Buchtitel ein bisschen inflationär gebrauche. Also wird hiermit enden mit diesem Monopol-Podcast, versprochen. Kunst meint hier eigentlich Heuristik, eine Kunst des Herausfindens. Ich bin der Auffassung, dass unser Nachdenken über Kommunikation, auch gesellschaftliche Kommunikation, ruiniert wird durch ein Rezeptdenken der Gestalt, die sieben Geheimnisse für perfekte Zuhörer oder die fünf Ideen, wie das Miteinanderreden jetzt wirklich gelingt. Und dass dieses Rezeptdenken etwas extrem Einengendes, Beschränkendes, Betonhaftes hat. So als ob man versucht, mit Sandsäcken zu fliegen. Und die Kunst des Herausfindens ist eine Ermutigung. Ja, es gibt so etwas wie Prinzipien, Orientierungspunkte, Prinzipien verstanden als Metarezepte, die der individuellen Selbstbearbeitung aufgegeben sind. Und Kunst meint hier, finde es selbst heraus, passend zur eigenen Person, passend zu je anderen gesellschaftlichen Situationen. Und in diese Richtung, das Individuum zu ermutigen und einen Richtungsvorschlag zu formulieren, eine Einladung zu präsentieren, Chancen zu verdichten, dass etwas gelingen kann, in Richtung Zuhören, miteinander reden, miteinander diskutieren. Das ist das Ziel dieser kleinen Bücher oder dieser kleinen Interventionen.
Ich würde noch mal einen Moment bei dem Kunstbegriff bleiben, der darin eingebettet ist. In dem, was man so gemeinhin als Kunst oder als bildende Kunst versteht, gibt es ja nicht nur die Kunst als Gegenstand, die man dann rezipiert, sondern es gibt auch die Praxis des Kunstmachens und den oder die Autoren, die KünstlerInnen. Ist bei der Kunst, von der Sie sprechen, jeder und jede die Künstlerin, fast im Beuys'schen Sinne, jeder ist ein Künstler? Oder gibt es da auch profilierte Personen, die man sozusagen als besondere Künstler oder Künstlerinnen dieser spezifischen Lebenspraxis aufs Podest heben könnte?
Also ich würde Beuys variierend sagen, potenziell ist jeder ein Künstler in diesem Sinne, kann sich in dieser Kunst des Herausfindens üben, auf dem Weg zum gelingenden Miteinanderreden, auf dem Weg zum tatsächlichen Einanderverstehen, auf dem Weg zum wirklichen Zuhören. Aber es gibt unterschiedliche Schulungs- und Übungsgrade. Also ein Zen-Buddhist, der über Jahrzehnte hinweg den Anfängergeist trainiert hat, diese Idee der urteilsfreien Nicht-Einmischung, man suspendiert das sofort Bescheidwissertum zugunsten des Versuchs, die Welt erstmal in ihrem großen, grummelnden Durcheinander kommen zu lassen, der ist natürlich anders unterwegs als jemand, der mit einem blinkenden Smartphone auf dem Tisch versucht, ein tiefes Gespräch hinzubekommen. Also man kann schon die Gelingensbedingungen verstärken und man kann sich selbst schulen, ohne Anspruch auf letztgültige Gewissheit oder Rezeptförmigkeit. Also diese Idee, dass es dann immer gelingt, dass es so ist, also man in ein Fertiggericht produziert, die wäre ganz und gar falsch. Letztlich gibt es in dieser Welt der Kommunikation, also des Versuchs, auf überraschende Weise über sich selbst hinaus zu reichen, dann immer diese Momente der Irritation, des Misslingens, des Stolperns, das aber was wahnsinnig Produktives haben kann, nach meiner Wahrnehmung. Also insofern, manche stolpern bisschen professioneller, bisschen geübter, aber alle stolpern.
Und jetzt hatte ich ja behauptet, wir beginnen immer mit einer biografischen Frage. Ich habe es auch versucht, aber wir sind in der Beschreibung dessen, was diese Kunst ist, doch eben stark auf einer Metaebene geblieben. Ich würde deshalb nochmal versuchen, einen biografischen Zugang zu wählen, was sich anbietet, weil Sie in Ihrem Buch Zuhören selber biografisch einsteigen. Ich zitiere, ich war taub, aber doch nicht so taub, dass ich taub für meine Taubheit wurde. Könnten Sie uns erklären, was war da passiert und wie haben Sie gemerkt, dass Sie taub sind?
Ich hatte, muss so im Jahre 2007 gewesen sein, so ein merkwürdiges Erlebnis. Stand an der Kirschholzkommode meiner Eltern, der Ort, an dem sich immer die neuesten Bücher fanden, Freiburg-Wiehre, wunderbar beschaulichen Viertel, da im Süden Deutschlands, dieser kleinen, großen Stadt. Und blätterte in der Autobiografie von Hartmut von Hentig, ein damals berühmter Reformpädagoge, und fand dieses Buch irgendwie plastikhaft, unerträglich, voller Angeberei, so ein endloses, ich kannte sie alle, die Dönhoffs, die Pichts, die Weizsäckers, Gerede. Und dann habe ich mich gefragt, mir aus einer Intuition heraus, aber da gibt es doch diesen Lebensgefährten, dem das alles gewiss mit gewidmet ist, Gerold Becker. Was ist eigentlich mit dem? Der bleibt ja so seltsam blass, der wird wie so eine Heiligenfigur der Pädagogik, Genie und wie der mit Kindern umgeht, das kann sonst keiner präsentiert. Die habe mich dann aus einer Intuition heraus an den Rechner gesetzt und entdeckte dort einen Bericht darüber, dass Gerold Becker ein furchtbarer Missbrauchstäter ist, der an der Odenwaldschule sich an Jungen und Jugendlichen vergangen hat. Und meine Intuition war, da könnte was dran sein. Und ich habe dann herumgefragt in dem Bekanntenkreis. Ich war gut befreundet mit Ivan Illich, Hentig bewunderte Illich und tauchte da auch manchmal auf in diesen Kreisen. Die überschnitten sich also so ein bisschen. Habe so herumgefragt, ja, wisst ihr eigentlich was davon? Und von Gerold Becker und Co. Und das war sehr interessant, diese hingehauchten Appelle. Oh, so komisches Thema, lass mal. Wir wissen nicht so genau. Und das Eigentümliche war, ich war bereit zuzuhören, hinzuhören und bekam das Signal, das Thema ist eklig, falsch, eine Sackgasse. Und ich muss gestehen, ich habe dann diese Geschichte fallen gelassen. 2010 hat ein Reporter, der schon 1999 darüber publiziert hat, Jörg Schindler sein Name, in der Frankfurter Rundschau, noch einmal einen Artikel dazu gemacht, an der berühmten Odenwaldschule. Werden Kinder, Jugendliche missbraucht, Gerold Becker ist der Haupttäter. Und dann ist alles zum Skandal explodiert. Und Sie sehen daran, ich wäre nie ein guter Journalist gewesen, weil ich habe gemerkt, an dieser Geschichte könnte etwas dran sein. Und ich komme gleich darauf, warum ich da etwas gespürt habe, nach meiner Auffassung, das ist die autobiografische Dimension. Und ich habe es doch wieder fallen lassen. Also ich habe hingehört und dann wieder weggehört. Und wieder hingehört, als die ganze Gesellschaft zugehört hat. Denn dieser Reporter hat 1999 alles in der Frankfurter Rundschau publiziert. Kein einziges Leitmedium hat sich dafür interessiert. An der berühmten Odenwaldschule werden Kinder missbraucht. Und 2010 im Kern denselben Artikel, wie ein publizistisches Experiment im Abstand von gut 10 Jahren, noch einmal veröffentlicht mit im Kern denselben Informationen. Kinder werden missbraucht, Jugendliche werden missbraucht. Und da war alles anderes. Auf einmal kollektive Zuhörbereitschaft, ein Kipppunkt der Wahrnehmung. Sofort waren Reporterinnen und Reporter sämtlicher Leitmedien im stillen Tal von Oberhambach und haben diesen Skandal untersucht. Heute weiß man, es gab, zeigen aktuelle Gutachten, etwa 500 Opfer. Ja, warum habe ich hingehört? Warum diese Anfangsintuition und dann das peinliche Weghören? Das peinliche Weghören ist leicht erklärbar. Das Thema ist unbequem. Es ist ekelhaft. Es handelt sich um ein Verbrechen. Wir reden also auch über eine allgemein menschliche Bequemlichkeit. Warum habe ich hingehört? Ich selbst habe Erfahrung mit dem Typus des charismatischen Reformpädagogen. Ich selbst bin an eine Waldorfschule gegangen und meine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, ich wurden da von einem sadistischen Lehrer traktiert. Ein Junge, der seinen Vater verloren hat, kann nicht mehr aufhören zu weinen, wird vor die Tür gebracht, erstört mit seinem Geheule. Ein anderer, der aus nicht so geordneten Familienverhältnissen kam, muss sich vor der Klasse waschen, bis nichts Dreckiges mehr unter den Fingernägeln zu sehen ist. Ein Mädchen, das seine Tage hat, weiße Hose trägt, zu ihrem Unglück, lässt auf dem Stuhl sitzen, bis sie durchgeblutet ist und will sie blamieren. Mich selbst galt mehr oder weniger als Idiot, als jemand, der absolut nichts kann. Noch in der 11. Klasse war die Entscheidung des versammelten Lehrerkollegiums, dieser Typ, der kriegt ein Abitur niemals hin. Also wir haben es hier zu tun, nicht mit sexualisierter Gewalt. Ich will das in gar keiner Weise vergleichen, um es vollkommen klar zu sagen. Aber wir haben es zu tun mit sowas wie Beschämungsgewalt. Und ich kannte den Typus des charismatischen Pädagogen, der so einen heiligen Kult um sich zu veranstalten vermag. Ich kannte die Wirkung von Charisma. Mich hat das charismatische Rätsel dann immer beschäftigt. Und insofern habe ich den Missbrauchsbetroffenen an der Odenwaldschule, auch weil mich diese Plastikprosa, diese Glätte, diese Verehrungsbereitschaft, dieses Herumgerutsche auf Knien, das der Hendrich so gegenüber seinem Lebensgefährten da praktiziert hat, so angewidert hat, habe ich gedacht, da stimmt das nicht. Da gibt es sozusagen etwas, was zwischen oder hinter oder unter den Worten liegt, und das habe ich versucht zu hören. Und die peinliche Wahrheit ist, ich bin meiner Intuition dann nicht lange genug gefolgt. Erst wieder, als 2010 dann alles zum Skandal explodierte. Und das ist der Hintergrund für dieses Buch. Deswegen fiel mir das, ich habe 10 Jahre lang daran gearbeitet, unglaublich schwer zu schreiben. Also ich habe immer wieder gedacht, ich schmeiße es hin und kriege das nicht zusammen. Weil es auch für einen Wissenschaftler, also zumindest für mich, erstmal peinlich war, in dieser Direktheit auch von mir zu sprechen und von dem Weghören, von der eigenen Taubheit zu reden. Und ich habe dann aber Menschen für dieses Buch, unter anderem den Missbrauchsbetroffenen an der Odenwaldschule, über 10 Jahre hinweg zugehört. Und dann fand ich, Mensch, Pörksen, die haben dir ihre Offenheit geschenkt. Und dann musst du so eigentümlich das wirkt, auch von dir selbst sprechen. Das gibt so was in gelingender Kommunikation, was man vielleicht reziproke Großzügigkeit nennen könnte. Also wenn der eine sich verletzbar und verwundbar macht und das Geschenk der Offenheit einem präsentiert, dann so zu tun, als würde ich quasi auf der Metaebene all dies einordnen und kategorisieren, wäre aus meiner Sicht peinlich. Also ich habe aus einem biografischen Anlass heraus, auch aus einem eigenen Nichthören, wollen bei erstem Hinhören aufgrund der eigenen tiefen Geschichte. Wir hören, was wir fühlen können. Das ist eine der zentralen Thesen dieses Buches. Erstmal hingehört, dann weggehört, dann wieder hingehört. Und so bin ich da drauf gestoßen, in diese Richtung gestolpert.
Aber die Voraussetzung dafür ist, dass man seine eigene tiefen Geschichte kennt, akzeptiert und annimmt. Um jetzt bei Ihrem Beispiel zu bleiben, es könnte ja auch sein, dass Sie dieses jugendliche Ich, das gemobbt, nicht gesehen, anders eingeordnet wurde als es sich gefühlt hat, dass sie das gar nicht als ich annehmen wollen und diese tiefen Geschichte, gar keinen Zugang zu dieser tiefen Geschichte sich geben wollen. Ist das also die Voraussetzung, dass man sich selber kennt, um für andere offen zu sein?
Ich würde sagen, es ist eine der Voraussetzungen. Also wir hören, was wir fühlen, heißt nicht, dass wir nur das hören oder wahrnehmen können, was wir selbst erlebt haben. Und wie gesagt, hier geht es ja um ganz unterschiedliche Dimensionen von Gewalt. Die Schülerinnen und Schüler an der Odenwaldschule haben Furchtbares erlebt. Ich selbst wurde auch im Vergleich zu meinen eigenen Schulkameradinnen und Kameraden gar nicht so massiv traktiert, würde ich sagen. Ich habe mit vielen von ihnen jetzt auch gesprochen. Also das Selbsterlebte macht uns durchlässiger, resonanzfähiger, aber es ist nicht die einzige Voraussetzung. Das sich einfühlen können schon, das verletzbar sein können schon, dieses Bewusstsein auch für eigene Lebensnarben schon, das würde ich sagen, dem bin ich immer wieder begegnet bei den Reisen für dieses Buch. Also die Lebensnarbe kann durchaus so etwas sein, wenn sie im hellen Bewusstsein für das eigene Selbst betrachtet wird, kann durchaus etwas sein wie ein Wahrnehmungsorgan, ein drittes Ohr, wenn Sie so wollen. Und erlaubt einem dann, sich wirklich in die Welt des anderen hineinzudenken.
Ich finde Lebensnarbe, tolles Wort, sehr, sehr schön. Als ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich mich noch nach einer anderen Kompetenz gesehnt, sage ich jetzt mal. Ich erinnere mich auch an zumindest die zweite Welle des Odenwald-Skandals. Und unser Podcast heißt ja Fantasiemuskel und die Initiative dahinter Vorstellungskraft, weil man sich ja doch immer auch bestimmte Sachen überhaupt erstmal vorstellen können muss. Dass man die Fantasie hat, sich das zu imaginieren, was passiert sein kann, was vorgefallen sein kann, auch an den Punkten, wo es nicht mit der eigenen Lebensnarbe korrespondiert. Und mir ging das damals, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, ja, dass da so viele Kinder und Jugendliche missbraucht werden, dass so viele Menschen das nicht mitbekommen haben, dass so viele, die es mitbekommen haben, das nicht kommuniziert haben und so weiter und so fort, weil mir dafür die Vorstellungskraft fehlte. Und wir können das ja auf ganz viele Bereiche übertragen. Menschen, einen können sich vorstellen, was Trump macht, andere konnten sich das offenkundig nicht vorstellen, ja, und so weiter und so fort. Also brauchen wir für diese Offenheit und das Zuhören nicht auch sowas wie ja, die Kraft, uns das Unglaubliche oder das Unverschämte oder das Unzumutbare trotzdem vorstellen zu können?
Unbedingt, das würde ich so sagen, ja. Und der Ausdruck Fantasiemuskel ist wunderschön. Und hier geht es darum, sich den Schrecken in seiner ganzen Schrecklichkeit vorzustellen. Also ich unterscheide in diesem Buch zwischen einem Ich-Ohr, egozentrische Aufmerksamkeit, regiert von der Frage, stimmt das, was der andere mir sagt, mit dem überein, was ich ohnehin glaube, und einem Du-Ohr, nicht egozentrische Aufmerksamkeit, regiert von einer ganz anderen Frage, nämlich in welcher Welt stimmt das, was der andere mir gerade sagt? Und mit dem Ich-Ohr hören wir vor allem uns selbst, regiert von den eigenen Urteilen, Bestätigungssehnsüchten, Filtern, großen und kleinen Ideologien. Und mit dem Du-Ohr versuchen wir, das ist die Verbindung zu dem Fantasiemuskel, mit dem Du-Ohr versuchen wir, den anderen in seiner Andersartigkeit wahrzunehmen. Ich würde sagen, der Imperativ, der kategorische Imperativ des Du-Ohr-Zuhörens ist in diesem Sinne, erkenne das Andere als Anderes in seiner Schönheit, seiner Fremdheit, seinem Schrecken. Zuhören in diesem Sinne ist eine Metapher für Offenheit, für innere Gastfreundschaft, wie Christine Thürmer-Rohr, die Sozialwissenschaftlerin und Musikerin, einmal gesagt hat. Und umschalten zu können von diesem Ich-Ohr zum Du-Ohr, darauf oder das basiert auf dem Training des Fantasiemuskels. Und Fantasiemuskel ist für mich fast, deswegen selbst bin ich dankbar für diese Assoziation, hätte ich sie selbst nicht gemacht, das ist ja fast romantisches Wort. Man denkt, da sitzen kluge und kreative Menschen in weißen, hellen Räumen beieinander und haben geniale Ideen. Und hier geht es darum, was ich, das unaussprechlich Gewalttätige, das Ekelhafte und Widerliche vorzustellen. Geht es darum? Und ich versuche das in meinem Buch im Sinne einer schmerzhaften Konkretion in allen Details zu beschreiben, wie ein Schulleiter wie Gerold Becker, ein zur heiligen Figur stilisierter, nachts die Tür öffnet eines Schülers, den Finger in dessen Anus steckt, ihm den Mund aufbricht und seine Zunge in diesen Mund einführt. Das ist das Unaussprechliche und Schreckliche, was da geschehen ist, was Betroffene berichtet haben. Und ja, wie gesagt, Fantasiemuskel scheint da fast ein romantisches Wort für diese Form von Unaussprechlichkeit. Aber mir ist es wichtig gewesen, ich habe viel darüber nachgedacht, was sind eigentlich die Bedingungen des Gehörtwerdens? Und ich habe mich dann für eine Darstellungsform entschieden, die ich schmerzhafte Konkretion genannt habe. Gerade gestern kam ein Leser zu mir und sagte, also diese Kapitel, die Sie da über den Ukraine-Krieg geschrieben haben, da versucht ein ukrainischer Unternehmer, seinen Vater in Russland zu erreichen, der sozusagen in einem Propagandalabel lebt und ihm gar nicht glaubt, dass wirklich Krieg ist. Oder das Kapitel, das Sie über die Odenwaldschule geschrieben haben. Also mir ist schlecht geworden. Und ich habe gesagt, im Kern wollte ich diese Kapitel so schreiben, ja. Es tut mir leid, aber im Kern wollte ich genau das.
Sie sprechen einen Punkt an, auf den ich auch kommen wollte, nämlich, dass das Buch ja nicht nur bei der Odenwaldschule bleibt, sondern einen ganz großen Bogen schlägt in ganz viele Bereiche. Bei meinem ersten kursorischen Auseinandersetzen habe ich mir gedacht, okay, es geht um Offenheit und dass man sich öffnet und immer offen ist und so weiter. Und dann kommen wir aber auch zu Grenzen der Offenheit und zu einer Offenheit, die dann zu einer Gegnerschaft der Offenheit erwächst. Und lustigerweise beginnt dieser Gedankengang mit Stuart Rand, dem Pionier der Californication, der, wie so viele seiner Generation, 70er Jahre, Gründer vom Whole Earth Catalog, daher kennt man ihn vielleicht, seine Offenheit geweitet hat mit LSD, ne, also noch mehr Offenheit. Und der, ja, dann wie gesagt, den Whole Earth Catalog, diese Bibel der Do-it-yourself-Kultur ins Leben gerufen hat, auch übrigens mit starken ökologischen Momenten, da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, der aber auch die Marsbesiedlung finanziell in den frühen 70er Jahren dann gefördert hat und das eine wichtige weitere Öffnung fand, womit wir dann ja schon im Heute und den Silicon Valley Fantasien von extraterrestrischem Leben, wie es Musk und Bezos ja befürworten, irgendwie wären. Also wie viel Offenheit ist noch gut und wann kippt zu viel Offenheit in ihr Gegenteil?
Ich habe keine allgemeine Antwort oder keine grundsätzliche Antwort. Aber natürlich würde ich sagen, dass man am Beispiel der Entwicklung des Silicon Valley zeigen kann, dass die Offenheit des Anfangs eine Offenheit war, die auf die Gemeinschaft zielte, auf das Wir, auf die Utopie der Vernetzung in einem durchaus positiven, Hierarchien einebnenden Sinne und dass wir jetzt ja einen Umschlagpunkt haben, also der neue Autoritarismus, den wir in Gestalt von Bezos oder Musk oder Mark Zuckerberg erleben, der spricht noch immer die Sprache der Anti-Autoritären. Diese Beschneidung und Verunglimpfung und Demontage von Freiheit kommt noch immer im Vokabular der Freiheitsversprechen daher und man kann manches zurückführen bis auf die Slogans im Whole Earth-Katalog, wenn man so will. Aber diese rhetorischen Figuren sind Maskerade aus meiner Sicht. Also das heißt, das ist eine Pseudo-Öffnung zugunsten einiger weniger, die hier geschieht, hochprivilegierter, superreicher, die im Zweifel ein Weltuntergangsversteck sich noch in Neuseeland gekauft haben oder irgendeinen unterirdischen Bunker in irgendeiner schlecht besiedelten Gegend. Und dieses Umschlagen der Dinge in ihr Gegenteil Das kann man am Beispiel der Geschichte des Silicon Valley zeigen. Ich selbst war in den letzten 10, 15 Jahren ungefähr einmal im Jahr dort und habe hier mich damit beschäftigt, wie eine kleine Online-Gemeinschaft, die sich schon in Mitte der 80er Jahre gegründet hat, The Well, eigentlich so eine frühe Online-Community aus Hippies, die eigentlich gescheitert waren in den Landkommunen, die ihre LSD-Erfahrung in die neue Medienwelt transportieren wollten, die dieses Freiheitsversprechen, das anfangs propagierten Hacker, Utopisten, Träumer, wie die dann diese erste Online-Gemeinschaft gegründet haben und im Grunde genommen, die gibt es noch heute, richtig abgebogen sind. Die haben ganz viel Inspiration geschaffen. Keine Anonymität, ein Abo-Modell, eine ganz andere Ökologie von Informationen, exzessive Moderation bei gleichzeitiger maximaler Freiheit, eine relative Kleinheit der Gemeinschaft. Man traf sich auch zu sogenannten Flash-Meets auf der Straße, hat Konzerte gemacht, Grateful Dead, eine unglaublich wichtige Band für diese Online-Gemeinschaft. Und da sieht man, aber auch jetzt in dieser Gemeinschaft, da haben sie jetzt eben auch den ein oder anderen Verschwörungsfantasten, Trump-Anhänger, Klimawandelleugner. Man sieht an den unterschiedlichen Karrieren, die trifft in Richtung des Autoritären, des Libertären, oder man sieht sozusagen den traurigen, gescheiterten Computer-Hippie. Und das versuche ich wie so eine Parabel zu schreiben. Einerseits ist ein anderes Netz möglich und gleichzeitig ist in manchem Selbstermächtigungstraum des Ursprungs schon die Drift in das Libertäre und schließlich Autoritäre, ich, der Übermensch, gehe gestärkt aus allem hervor und mache das Rennen, angelegt. Und das ist für mich wie so eine, ja, wie so ein Mikrokosmos. Ich bin ungefähr einmal im Jahr dann dort und bin dann ein paar Wochen und so schwimmende Hausboote im Hafen von Sausalito oder von, und ursprünglich Ted Nelson lebte da lange da, der Hypertext-Erfinder ist jetzt weg, ein ehemaliger Google-Vizepräsident hat diese Gemeinschaft mitgegründet, also zum Teil gigantische Karrieren, verarmte Hippies, die einem den Whole-Earth-Katalog zeigen, wie so ein Amulett oder irgendwie wie ein Kultgegenstand aus einer wunderbaren leuchtenden Zeit oder jemand lebt auf dem Hausboot, auf dem einst Timothy Leary oder Alan Watts ihre LSD-Konferenzen gemacht haben und sagt, ja, Trump wurde die Wahl gestohlen und mal sehen, ich habe mein Domizil in Neuseeland gerade verkauft, aber ich habe jetzt mir in der Bucht in Hawaii was besorgt, der große Aufstand wird kommen, hier geht alles kaputt. Sehen, dass wir uns zurückziehen. Mal gucken, ob ich dieses riesige Hausboot mit so einer gegenkulturellen Geschichte noch irgendwie an jemand gut verkaufen kann, um dann zu verschwinden. Und das sind sozusagen Geschichten, die wie in einem Mikrokosmos eigentlich alles zeigen. Also wäre ich ein Filmemacher, würde ich darüber einen Film drehen wollen.
Wahrscheinlich könnte man dieser paradoxalen Erzählungen von Freiheit und Freiheitseinschränkungen ja nicht nur so im Silicon Valley finden, sondern auch in Sachsen-Anhalt oder im Erzgebirge, wo ja auch ein Wir sind das Volk, was man als in der Wende, Vorwendezeit als antitotalitäre Provokation gegen einen autoritär-totalitären Staat gedacht war, jetzt ja gekippt ist in ein ausgrenzendes, diskriminierendes, völkisches, rassistisches Motiv und wo wir auch ganz viele Formen von Aussteigertum, sich aufs Land zurückziehen, wie man es eine Zeit lang im Westen 80er Jahre aus der ökologischen Bewegung, der links progressiv-ökologischen Bewegung kannte, jetzt in diesem rechten völkischen Milieu findet, ja, bis hin zu kommunenartigen Strukturen, wo ganze Dörfer, eine eigene Jugendbewegung mit einer hohen Naturnähe und natürlich auch diese Weltuntergangsszenarien. Vielleicht müsste man gar nicht so weit reisen, sondern könnte das fast vor der Haustür finden.
Ja, ich selbst habe meine Doktorarbeit über die Sprache von Neonazis geschrieben, damals noch in einer anderen Medienepoche. Ich musste mir das ganze Zeug mühsam zusammenkopieren, 20 Ordner mit Horrormaterial über explizit neonazistische Gruppen. Hab lange einen solchen Widerwillen gegenüber diesem Thema gehabt, dass ich einfach dachte, nach dieser Schreckensphase der Doktorarbeit, Lektüre von diesen 20 Ordnern, nach den Schrecken von Hoseas Werder, Rostock-Lichtenhagen, den Angriffen auf Asylbewerber, dass ich gar keine Lust hatte, mich in irgendeiner Weise damit nochmal auseinanderzusetzen. Und sehen Sie, dieses kalifornische Licht und eine Figur wie Stuart Brand oder Howard Rheingold oder John Pay Barlow in seiner LSD-Trunkenheit seine Manifeste formulierend, das sind schon Typen, die mit einer ganz anderen Heiterkeit, einem intelligenten Optimismus, antivölkischem Denken, was immer man über sie sagen will, ihrer naiven Technik und Toolgläubigkeit. Daher kommen Action Intellectuals, die ich an deutschen Universitäten eher vermisse. Also und ich hatte so das Gefühl, ich habe durch diese schreckliche Doktorarbeit eigentlich meine Dienstzeit in diesem dumpfen, völkischen Primitivmilieu irgendwie absolviert. Ich wollte nie wieder mich damit analytisch beschäftigen. Und das Schreckliche ist ja jetzt, heute bräuchte ich ungefähr 4 Minuten, um diese 20 Ordner an Material in dieser Dimension Gewaltverherrlichung, Gewaltbereitschaft zusammen zu googeln.
Ich würde trotz ihres Wunsches, sich damit nicht mehr befassen zu müssen, kurz bei dem Thema bleiben, weil man, ja, wenn man den Fernseher nur anschaltet oder die Zeitung aufschlägt, nicht umhin kommt, sich damit zu befassen. Wie sehen Sie denn gerade vor dem Hintergrund Ihrer Doktorarbeit und der Auseinandersetzung mit dem extremistischen Milieu das, was jetzt gerade in Extremer in Ostdeutschland, aber letztlich ja in ganz Deutschland passiert? AfD ist ja überall bei Pi mal Daumen 20%. In Polen gab es eine starke rechte Bewegung. In Frankreich werden wir mal sehen, wer die nächste Präsidentschaftswahl gewinnt. Italien. Es ist ja überall, dass Extremismus light oder Extremismus maskiert oder einem begegnet. Was lesen Sie als Medienwissenschaftler, wenn Sie diesen neuen Slogans sehen vor dem Hintergrund dessen, was Sie mal beforscht haben?
Ich sehe eigentlich die alten Slogans wiederkehren, also auch Figuren, denen ich in meiner Arbeit da begegnet bin, die sind heute Umzugshelfer für Björn Höcke oder leben in seiner Nähe. Ich beobachte es so, die AfD ist eine Partei ohne wirkliche Anführerin oder wirklichen Anführer. Es gibt diese starke charismatische Gestalt nicht. Sie versinkt in einem Strudel von Dauerskandalen, die ihr interessanterweise nicht schaden. Also wir können da sozusagen ein Phänomen beschreiben, das ich als Medienanalytiker als Skandalimmunität betrachten würde. Erstaunlich eigentlich. Das heißt, es gibt ganz viele Menschen, die nicht genau hingucken, die Russlandnähe, die Spendenskandale, die bizarre, von Hass und Mitleidlosigkeit geprägte parteiinterne Kultur in Anführungsstrichen. Ich sehe eine Partei, die, wenn sie ihre Vorschläge Austritt aus der EU, Privatisierung der Rente, Remigration in dieser Weise umsetzen könnte, ein Deutschland propagiert, in dem ich nicht eine halbe Stunde mich bewegen möchte. Also ich beschäftige mich schon damit. Ich versuche auch, die intellektuellen Linien zu verstehen. Also lese hin und wieder, was sich dann in Zeitschriften wie Sezession und sonst wie findet. Aber ich kann das im Grunde genommen nicht ernst nehmen. Also ich habe immer wieder geguckt, ja, sozusagen, wo ist diese intellektuelle Rechte, von der dann die Leute, die Feuilleton-Redakteure, die dann auf irgendein Rittergut pilgern, da eigentlich reden. Und ich sehe das eigentlich als eine totale intellektuelle Tristesse. Da tauchen dann immer wieder so Leute auf, die ein paar Formeln proklamieren, die sie irgendeinem französischen Rechtsextremisten abgeschaut haben. Und dann, also sozusagen, für mich gibt es eher eine feuilletonistische Hoffnung auf die intellektuelle Rechte, die es gar nicht gibt, also zumindest nicht in Deutschland, weil man dann endlich mal einen Gegner hätte, mit dem man diskursiv die Klingen kreuzen kann. Aber ich kann das nicht ernst nehmen, was sagen ein Kubitschek oder auch die früheren Kaltenbrunner und die sozusagen völkischen Mystiker und Heideggerianer mit ihrer Kehre und dieses ganze Zeug. Also ich würde da, ich finde, das ist keine Herausforderung intellektueller Art. Das ist eine Herausforderung, durch einen Kern völkisches Gesellschafts- und Weltbild. Und da sind liberal denkende Menschen gefordert, darüber nachzudenken, wo ist der Ansatzpunkt, um da überhaupt in einen Streit, in eine Auseinandersetzung einzutreten. Ich sehe das aber nicht, dass das jetzt bei irgendeiner Buchmessenveranstaltung passieren könnte. Ich finde, es hat ganz, ganz, ganz wenig Niveau.
Wir haben eingangs ja über das Ich-Ohr und das Du-Ohr gesprochen, über eine Offenheit, die gelingt, wenn man auch wirklich offen für den anderen ist. Wir sind jetzt bei den Grenzen dieser Offenheit angekommen, dass es auch Grenzen gibt, wo das nicht mehr funktioniert. Sie leiten, wenn ich sie richtig verstanden habe, daraus auch was ab. Sie nennen das im Kontext Klimawandel den planetarischen Journalismus, also eine inhaltliche Positionierung. Das gilt natürlich, denke ich, auch für das Thema neue Rechte. Ob das dann noch planetarisch wäre, oder weiß ich jetzt nicht. Und meine Frage, wer gilt das dann nur für den Journalismus, wo Sie sagen, er muss seine vermeintliche Objektivität auch ablegen und sich positionieren? Gilt das auch für die Wissenschaft? Brauchen wir da auch eine sich positionierende Wissenschaft? Was machen die armen Kolleginnen und Kollegen, die in Halle die Professur haben und in einem halben Jahr möglicherweise einen Wissenschaftsminister vor sich sitzen haben, dessen Hintergrund und Denken sie ja gerade umrissen haben?
Also ich persönlich glaube, dass wir tatsächlich, die Rede von der Zeitenwende ist real, in einer Wende- und Achsenzeit leben, in einer Phase der Geschichte, in der es eine, Sie haben es geschildert, populistische Internationale gibt oder die sich zu formieren versucht, von Italien bis Ungarn ehemals, bis in die USA, Interventionsversuche auch in Wahlen. Wir haben die ökologische Krise in Gestalt der Klimakatastrophe, die ja versucht wird, jetzt aktuell wegzumoderieren. Wir haben politisch die Erosion von Demokratien und technologisch die KI- und Medienrevolution mit ihrer Attacke auf den Wahrheitsbegriff. Und ich denke schon, dass es in dieser Zeit eine Positionierungsnotwendigkeit gibt, der Gestalt, dass man sich fragen muss, fragen kann, fragen soll, wer möchte ich gewesen sein? Soll man deswegen den Neutralitäts- und Objektivitätsgedanken aufgeben? Aus meiner Sicht nicht. Ich denke eher an so etwas, was ich versuchshalber mal, wenn ich mit Journalistinnen und Journalisten diskutiere, engagierte Objektivität genannt habe. Also ein Bemühen darum, so genau wie möglich hinzuschauen. Aber wenn man die Schlussfolgerung gut begründen kann, also der Weg der Urteilsfindung ist entscheidend, dann sich zu entscheiden, nein, in dieser Welt möchte ich nicht leben. Und es wird immer Gelegenheit geben. Es gibt immer Lücken der Freiheit, um einem Wissenschaftsminister, dessen Politik man ablehnt oder gar abscheulich findet, zu begegnen. Es gibt immer Möglichkeiten der Reaktion. Wir können immer frei nach Sartre etwas aus dem machen, was man aus uns gemacht hat. Wir können auf die Umstände in einer speziellen Art und Weise reagieren. Und in diesem Sinne würde ich auch sagen, wenn ich vom dem Wechsel vom Ich-Ohr zum Du-Ohr zuhören spreche, das Du-Ohr zuhören kann damit enden, dass ich zu so einem liebenden Einverständnis gelange. Das ist, gibt dem Thema so etwas Wunderbares oder zum Teil auch Sentimentales, unerträglich kitschig Romantisches. Aber das Du-Ohr zuhören, den anderen in seiner Andersartigkeit, in seiner Fremdheit, seiner Schönheit und seinem Schrecken zu sehen, wirklich wahrzunehmen, vielleicht zum ersten Mal wirklich zu hören, kann auch dazu führen, dass man sich entscheidet, ihn mit aller Entschiedenheit zu bekämpfen. Und diese Option, die muss es geben. Ich bin nicht der Auffassung, dass das Plädoyer für das Zuhören da enden muss, dass wir und Deutschland als einen riesenhaften Stuhlkreis vorstellen, in dem alle permanent wertschätzende Ich-Botschaften formulieren und sagen, lass uns mal miteinander reden oder einander zuhören. Aber der Weg der Urteilsfindung ist entscheidend. Also warum halte ich Björn Höcke, um es konkret zu machen, für bekämpfenswert? Weil ich seine Reden über den sogenannten, so wirklich in Anführungsstrichen zu denken, afrikanischen Ausbreitungstyp kenne, weil ich seine Verachtung des Holocaust Gedenkens studiert habe, weil ich weiß, in welchen Kontaktnetzwerken er sich bewegt, weil ich weiß, dass selbst die AfD Gutachten in Auftrag gegeben hat, die eine starke linguistische Ähnlichkeit zu Pseudonymautoren für NPD-Zeitschriften ergeben. Ich habe mich einfach damit beschäftigt und insofern würde ich sagen, dass Deutschland, das sich dieser Mann vorstellt, ist ein tief antiliberales Deutschland. Ich würde mich niemals mit ihm auf einem Podium setzen und sagen, jetzt müssen wir ihm auch mal zuhören oder müssen wir auch mal mit ihm reden. Das wäre wie eine verdeckte Sympathieerklärung. Ich habe keinerlei Sympathie.
Wir enden unseren Podcast normalerweise mit der Frage nach dem Fantasiemuskel. Wir haben jetzt eben schon über den Fantasiemuskel gesprochen und Sie haben ihm ja ein gewisses romantisches Potenzial oder eine romantische Schwäche unterstellt oder analysiert, was es mir jetzt schwer macht, nach diesem dramatischen Appell über die Entschiedenheit, mit der man sich bestimmten politischen Prozessen entgegenstellen muss, nach dem Fantasiemuskel zu fragen, sondern vielleicht eher abschließend zu fragen, wie man denn heute vielleicht auch jungen Menschen, die ja doch sozialisiert werden in dem, was sie Stuhlkreisdemokratie mit wertschätzenden Ich-Botschaften genannt haben, wie man sie ermutigt oder wie man es vielleicht manchmal auch selber trainiert, sich zu positionieren und den Gegenwind, der dann auch kommt, auszuhalten. Kann man das trainieren? Gibt es dafür einen Muskel? Vielleicht nicht so romantisch wie der Fantasiemuskel, aber vielleicht politisch gesehen viel notwendiger?
Ja, ich glaube, das kann man trainieren. Also, und ich selbst lerne ganz viel über Beispiele, auch historischer Art, die Auseinandersetzung mit Formen der Zivilcourage. Und ehrlich gesagt, ich gehöre, und das ist jetzt sozusagen kein Klischee, ich gehöre zu einer kleinen Gruppe von sehr privilegierten Menschen in Deutschland. Ich habe kein Risiko beim Lästern über Björn Höcke. Das ist kein Positionierungsrisiko in irgendeiner Art. Also ich glaube, wir überschätzen, vielleicht manchmal eingeschüchtert durch die im Extremfall gewaltige Resonanz in sozialen Medien, wir überschätzen die Risiken der Positionierung und etwas, was immer da ist, Lücken der Freiheit sehen zu lernen, Möglichkeiten, Spielräume entdecken zu lernen, durch das konkrete Beispiel, durch tatsächlich mutige Menschen, die ich versuche zu beschreiben in diesem Buch, die sagen, was zu sagen ist und sich nicht wegducken. Also ich glaube, das hilft.
Lieber Bernhard Böxen, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Offenheit. Ja, schön, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen, es war ein großes Vergnügen.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.